Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Frieden mit der Natur? Die Weltkonferenz zur Artenvielfalt wird in Kolumbien eröffnet. Worum es dort geht, erläutert gleich Jule Reimer. Artenschutz hat auch bei uns oft keine Priorität. Verschlossene Einflugmöglichkeiten hindern Schwalben zum Beispiel daran, ihre Nester weiter zu nutzen. Überhöhte Fernwärmepreise? Warum Verbraucherschützer zur Sammelklage raten, hören Sie im Gespräch mit Jan Bornemann von der Verbraucherzentrale Hamburg. Aktion Falschgeld am Bundesbankbunker in Cochem. Bankmitarbeiter informierten. Und im Verbrauchertipp geht es um das Sparen für den Nachwuchs. Natürlich mit echtem Geld. Unter manchen Dachvorsprüngen und an Wänden von Ställen oder Lagerräumen auf Bauernhöfen, da suchen Schwalben oft nach Nistmöglichkeiten. Nahbei sind dort auch Baumaterialien wie Lehm, Stroh und Wasser. Einmal angelegt, soll der Unterschlupf auch in der nächsten Saison wieder genutzt werden, was aber zum Problem wird. Warum, schildert unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke.
So klingen Rauchschwalben kurz vor dem Abflug nach Süden.
Schwalben sind Zugvögel, was auch Sinn macht, wenn man Fluginsekten frisst. Da hat man im Winter hier schlechte Karten, müssen also nach Süden ausweichen im Winterhalbjahr, tun das auch und ziehen tatsächlich ziemlich weit, also südlich der Sahara in Afrika überwintern sie.
Sagt Olaf Strub vom Naturschutzbund NABU. In diesen Wochen treten die Vögel mit den markant gepfeilten Flügeln ihre Reise an. Wenn sie im Frühjahr wiederkommen, suchen sie sich normalerweise dasselbe Schwalbennest, das sie im Herbst verlassen haben. Sie sind nesttreu, erklärt Rieke Wüpping, Umweltingenieurin beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern.
Wenn sich eine Jungschwalbe ein neues Nest ausgesucht hat, dann kommt die auch jedes Jahr wieder an das Nest zurück. Selbst wenn sich die Bedingungen ein bisschen verschlechtern, kommen die Alttiere auf jeden Fall noch zurück. Und wenn dann die Türen, Fenster geschlossen sind, dann kommen sie einfach gar nicht mehr dahin.
Genau das passiert immer häufiger, klagt die Schwalbenexpertin Wüpping. Denn viele Landwirte schirmen das Innere ihrer Höfe gegen die Vögel ab. Manche zerstören sogar die Schwalbennester.
Uns wurde zugetragen, dass LandwirtInnen von Zertifizierungsstellen darauf hingewiesen werden, Nester von Rauchschwalben zu entfernen. Diese Zertifikate werden vom Lebensmitteleinzelhandel, also von Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Co. gefordert. Das sind keine staatlichen Zertifikate, also die werden nicht vom Staat gefordert, sondern privatwirtschaftlich.
Betroffen sind vor allem Obst- und Gemüsebauern. Wenn sie ihre Ernte an die großen Handelsketten verkaufen möchten, brauchen sie zum Beispiel das Gütesiegel der Zertifizierungsstelle Global Gap. Das Unternehmen mit Sitz in Köln schreibt auf Anfrage zu Schwalbennestern in Lebensmittellagerstätten:
Das Vorhandensein von Vögeln und Staub kann pathogene Organismen verbreiten, die frische Nahrungsmittel und Wasser verunreinigen. Man muss dabei sowohl direkte als auch indirekte Kontaminationswege betrachten. Beispiele indirekter Kontamination sind die Hinterlassenschaften von Vögeln. Sogar wenn deren Exkremente nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, besteht ein signifikantes Risiko von Querkontamination.
Deshalb fordert Global Gap von Bauern, die das begehrte Gütesiegel erhalten wollen,
das Brüten von Vögeln unter dem Dach von Nahrungsmittellagerstätten durch adäquate Kontrollen zu unterbinden, zum Beispiel durch Glasscheiben, Netze oder Vorhänge. Das Töten von Vögeln ist nicht erforderlich.
Das würde auch gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Dort ist in § 44 bereits das Zerstören von Nestern besonders geschützter Arten unter Strafe gestellt. Rauchschwalben stehen auf der Vorwarnstufe der Roten Liste besonders gefährdeter Arten, sagt Ornithologin Wüpping.
Der Rückgang ist einfach da. Das belegen auch Zahlen. Ich glaube, dass es in Zukunft wichtig ist, die jetzigen Brutplätze zu erhalten. Wir haben einen Hofsterben. Da werden viele Nester verschwinden und auch die Brutplätze verschwinden.
Schwalben sind Kulturfolger. Sie haben wenig Scheu vor dem Menschen. Der Mensch wiederum verbindet mit Schwalben Glück und Zufriedenheit. Im Film Ein ganzes Leben, nach dem Roman von Robert Seethaler, sagt die Hauptdarstellerin:
Ich mag die Schwalben, Glücksbringer. Sie halten's böse fern vom Haus.
Die meisten Landwirte fühlen sich in einer Zwickmühle gefangen. Sie wollen die Schwalbennester nicht entfernen, denn jedes brütende Schwalbenpärchen vertilgt und verfüttert pro Saison mehr als 1 Kilogramm Mücken, Fliegen und Insekten an seine Küken. Das Problem des Vogeldrecks lässt sich mit einfachen und wirksamen Maßnahmen beheben, sagt Rieke Wüpping.
In Ställen wird es zum Beispiel schon sehr häufig gemacht. Da werden einfach unter den Nestern mit einem gewissen Abstand Kotbretter angebracht, die super funktionieren. Die Vögel koten tatsächlich unter ihren Nestern ab.
Die Vogelforscherin vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern will nun die großen Handelsketten auf das Problem der verschwindenden Schwalbennester aufmerksam machen. Schließlich hätten es die Schwalben in diesem Jahr schon schwer genug. Wegen des plötzlichen Temperatursturzes im verregneten September seien in Süddeutschland tausende Vögel entkräftet vom Himmel gefallen. Sie hätten einfach nicht genug Futter gefunden, um Energie für den tausende Kilometer langen Flug in den Süden zu tanken.
Auch Schwalben, unsere Sommervögel schlechthin, hatten es schon mal leichter. Krieg also oder Frieden mit der Natur. So das Motto der Weltnaturkonferenz, die heute in Cali in Kolumbien beginnt. Alle Studien und Berichte zum Zustand dessen, was um uns herum lebt und wächst, sind desillusionierend. Seit Jahrzehnten schwinden Wildtierarten, Schmetterlinge und andere Insekten, ebenso wie Wälder, Seen, weitere Ökosysteme und vieles mehr. Mittlerweile ist die Situation so kritisch, dass Wissenschaftler gewaltige Kosten für die Lebensmittelproduktion veranschlagen, wenn etwa kaum noch Bestäubungsinsekten unterwegs sind. Jule Reimer, warum ist Artenvielfalt ein zentrales Menschheitsthema?
Naja, weil es den Schutz unserer aller Existenzgrundlagen der Natur betrifft. Saubere Luft, sauberes Wasser, intakte Böden liefert sie und ein riesiges Angebot an Pflanzen und Tieren, von denen wir uns ernähren. Ein Genpool, auf den auch zurückgegriffen wird, wenn irgendeine Seuche droht. Und jetzt zeigt sich, dass es in den letzten 50, 60 Jahren so viele Eingriffe gab, dass dieser Reichtum an Ökosystemleistung gefährdet ist. Oft wird sich nicht bewusst gemacht, dass über 50% des Weltbruttosozialproduktes direkt oder indirekt an der Natur hängen. Sie haben die Bestäuberleistungen erwähnt und der Cambridge-Umweltökonom Sir Parthasarathy Gupta hat im Auftrag der britischen Regierung ausgerechnet, zwischen 1992 und 2014, also ungefähr binnen 20 Jahren, hat sich das produzierte Kapital pro Person verdoppelt. Das Humankapital pro Person ist auch gestiegen, aber der Bestand an Naturkapital pro Kopf ging um fast 40% zurück und die Klimaerwärmung verschärft diesen Trend zur Schädigung der Ökosysteme.
Krisen, Kriege und Klimawandelfolgen, die sind seit der letzten Naturschutzkonferenz vor 2 Jahren ja leider nicht weniger geworden. Wo sehen Sie die Hauptprobleme der neuen Runde?
Also das eine ist mangelnde Aufmerksamkeit durch diese anderen Krisen und dann ist ja auf der Vorgängerkonferenz vor 2 Jahren in Montreal beschlossen worden, dass sich die 196 Vertragsstaaten der UN-Biodiversitätskonferenz Maßnahmen überlegen gegen den Verlust an Arten, an Ökosystemen, also Feuchtgebiete, Moore etc. Und jetzt steht eben die Vorlage und Bewertung der neuen Schutzziele an und der nationalen Biodiversitäts- und Aktionspläne, die eingereicht werden sollten. Aber bisher haben nur 3 Dutzend Staaten so eine Strategie und einen Aktionsplan überhaupt eingereicht. Und auch Bundesumweltministerin Lemke hat zwar so eine Strategie entwickelt, die hängt in der Regierungsabstimmung fest. Die Chefin der UN-Biodiversitätskonvention Astrid Schomaker hat allerdings im Interview der Woche gegenüber Nachzüglern im Deutschlandfunk auch ein gewisses Verständnis signalisiert.
Viele haben uns berichtet, dass es sehr lange dauerte, innerhalb der Regierung ein Verständnis dafür zu schaffen, dass die Natur aus der Naturschutzecke raus muss. Sondern dass es jetzt nicht darum geht, dass wir hier mal noch 10% neue Bäume pflanzen oder nicht nur darum geht, sondern dass wir uns eben auch angucken, wie sind unsere Energiesysteme, wie ist unsere Landwirtschaft, was für Verschmutzungsziele können wir uns neu stecken und wie können wir das eigentlich erreichen und wie können wir das finanzieren.
Also umsteuern in der Landwirtschaft, in der Baupolitik, bei den Energiesystemen, ähnlich wie beim Klimaschutz.
Was könnte, was sollte in den kommenden 2 Wochen erreicht werden in Cali?
Ein sehr sensibles Streitthema ist die Suche nach einem Instrumentarium, um die Nachverfolgung und eine Gewinnbeteiligung zu sichern, wenn sich Unternehmen an den genetischen Ressourcen anderer Länder bedienen. Dazu muss man sagen, häufig liegen die artenreichen Länder, sind häufig auch ärmere Länder. Das ist heutzutage jetzt noch heikler, weil man gar keine lebende Materie, keine Samen mehr schmuggeln muss, um sich da illegal zu bedienen, sondern die Geninformationen liegen ja digitalisiert in Datenbanken vor und können blitzschnell um die Erde geschickt werden. Gleichzeitig sollten Wissenschaftler und Grundlagenforscher eben unkompliziert Zugang haben. Und da wird eben diskutiert, eine Fondslösung. Derzeit zahlen da Staaten ein und jetzt sollen Branchen, die besonders von Biodiversität profitieren, vielleicht wie ein Abo einen kleinen Prozentsatz ihres Umsatzes oder Gewinns dort einzahlen.
Dankeschön an Jule Reimer. 2 Wochen dauert die Biodiversitätskonferenz in Kolumbien. Die E.ON Energy Solutions GmbH und die Hansewerk Natur GmbH, das sind 2 Fernwärmeanbieter, die ihre Preise in den vergangenen Jahren stark angehoben haben. Zu stark, meinen der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Verbraucherzentrale Hamburg. Sie halten die Preiserhöhungen in vielen Versorgungsgebieten für rechtswidrig und sie raten, sich den Sammelklagen des Verbraucherzentrale Bundesverbands anzuschließen. Jan Bornemann gehört zur Abteilung Energierecht bei der Verbraucherzentrale Hamburg und ich fragte ihn vor der Sendung, wer davon betroffen ist.
Also betroffen sind für Hansewerk Natur in erster Linie Kunden aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Das ist nämlich das einzige Versorgungsgebiet. E.ON selbst, das betrifft bundesweit Versorgungsgebiete. Ob ich mich der Klage anschließen kann oder nicht, das liegt daran, ich muss in meinen Vertrag schauen, also den Ursprungsvertrag, den man häufig vor vielen, vielen Jahren, teilweise sogar mit anderen noch Vorversorgern geschlossen hat. Und dort muss ich reinschauen. Da gibt es eine sogenannte Preisgleitklausel, wie diese Preise nämlich jährlich zustande kommen. Und dort muss ich sehen, ob die einzelnen Indizes, die dort genannt sind, auch Teil der Sammelklage sind. Man kann es relativ einfach klären, indem man auf die Seite der Verbraucherzentrale geht. Also es gibt da eine Seite, die nennt sich www.sammelklagen.de und da gibt es einen Klagcheck und da kann man das abklären. Da reicht in der Regel auch aus, wenn man sich die letzte Jahresabrechnung greift, dann kann man das eigentlich relativ gut alleine machen.
Preisgleitklausel ist damit gemeint, dass Preissteigerung eine bestimmte Prozentzahl in einem bestimmten Zeitraum überschreiten muss, damit man sich der Sammelklage anschließen könnte?
Es ist nicht so, wie wir es kennen, im Grunde vom Stromvertrag, wo man einen festen Preis hat und wenn der Versorger erhöhen will, dann teilt er mir das ja mit, dass er eine Preiserhöhung durchführt. Dann habe ich ja die Möglichkeit einer Sonderkündigung und kann mir auch einen neuen Anbieter suchen. Das geht ja bei Fernwärmekunden nicht. Man spricht auch vom sogenannten Gefangenenkunden, weil ich so nicht wechseln kann. Das sind immer sehr lange Verträge, in der Regel Erstlaufzeiten von 10 Jahren. Da kann ein Unternehmen nicht den Preis fest kalkulieren über 10 Jahre. Das ist einfach wirtschaftlich nicht darstellbar. Und deshalb gibt es Preisgleitklauseln, die den Preis regelmäßig anpassen. Bei einigen sind das im 3-Monats-Takt, bei vielen aber auch jährlich. Und um diese Preissteigerung oder Preissenkung, es kann auch Preissenkung sein, zu gewährleisten, haben die Verträge eine Preisgleitklausel.
Wenn man jetzt überlegt, sich einer Sammelklage anzuschließen oder auch Widerspruch einzulegen, wie geht man genau vor? Sie sagen, dass man da ein vorbereitetes Formular zum Beispiel finden kann auf Ihrer Seite?
Die Kollegen des Bundesverbands der Verbraucherzentralen haben bei dem Sammelklagcheck auch ein Musterschreiben bereitgestellt. Das kann man sich runterladen. Wichtig ist im Grunde, dass man dem Unternehmen gegenüber nochmal erklärt, dass man mit den durchgeführten Preiserhöhungen der letzten Jahre, also man kann 3 Jahre grundsätzlich zurückgehen, nicht einverstanden ist. Und am besten nennt man immer nochmal die jeweiligen Rechnungen der letzten Jahre. Und das reicht aber per se noch nicht aus, denn wenn das Unternehmen diesen Widerspruch zurückweisen wird, und davon ist ja auszugehen, dann würden auch die Ansprüche jeweils nach 3 Jahren zum Jahresende wieder verjähren. Deshalb muss man sich oder kann man sich zusätzlich, um seine Ansprüche zu sichern, in der Sammelklage eintragen. Und da gibt es auf der Seite des Bundesjustizministeriums ein Formular, wo man sich eintragen kann. Das ist einfach, man nennt im Grunde dort nur seine Kontaktdaten, seine Vertragsnummer und man muss noch einen kleinen Text dazu schreiben, dass man Kunde ist, seit wann man Kunde ist und dass man sich gegen die Preiserhöhung wendet. Auch dafür haben die Kollegen ein Musterschreiben bereitgestellt. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann erhalte ich nach kurzer Zeit vom Bundesjustizministerium eine Antwort, dass ich Teil der Sammelklage bin und dann muss ich im Grunde nichts mehr machen. Der richtige Begriff ist eigentlich Sammel- und Abhilfeklage. Das bedeutet, es soll in diesem Verfahren einmal festgestellt werden, ob die Klauseln wirksam oder unwirksam sind. Und das ist jetzt das Besondere, das gab es früher nämlich noch nicht, wenn sich herausstellen sollte, dass die Klausel unwirksam ist, dann haben die einzelnen Kläger und Klägerinnen auch einen Anspruch auf Erstattung der überzahlten Beträge. Und das wird dann ausgerechnet. Und das Gute daran ist, dass der Einzelne keine Kostenlast trägt. Also wenn das Verfahren verloren gehen sollte, dann ist es halt so, dass die Kosten der Bundesverband hier tragen würde.
Sammelklagen gegen Preiserhöhungen von Fernwärmeanbietern. Jan Bornemann von der Verbraucherzentrale Hamburg beschrieb, wie man sich daran beteiligen kann. Das Jahr 2023 war ein Falschgeld-Rekordjahr. Rund 161.000 gefälschte Scheine im Wert von fast 20 Millionen Euro wurden laut Bundeskriminalamt sichergestellt. Das ist der Höchststand seit Einführung des Euro. Am Wochenende brachten Beschäftigte der Koblenzer Bundesbankfiliale echtes Falschgeld ins Museumsfoyer des historischen Bundesbankbunkers in Cochem mit. Wie falsche 50er und andere Blüten zu erkennen sind, das war Thema dieser Falschgeldaktion. Und Anke Petermann war dabei.
Der falsche 20er zeigt nur auf der Vorderseite einen Sicherheitsstreifen, denn die Fälscher haben sich nicht die Mühe gemacht, den Sicherheitsfaden in die Note einzuarbeiten. Bei dem falschen 50er verschiebt sich der grün schimmernde Glanzbalken auf der sogenannten Smaragdzahl links unten, beim Kippen nicht, weil die Fälscher den Balken aus Kostengründen nur aufgedruckt haben. Mattes und Silas, 15 und 11, schauen sich die Blüten genau an. Mit solchen Fälschungen hatten die Brüder bislang keine Berührung, wissentlich jedenfalls nicht.
Jetzt das erste Mal in der Hand gehabt, sonst noch nie.
Ja, ich hatte auch das erste Mal Falschgeld in der Hand. Also ich habe nie richtig drauf geachtet, aber mal geguckt, ob da halt so ein Streifen war. Mir eigentlich auch nicht.
Doch die wenigsten Blüten sind heute schnell zu enttarnen. Die Fälscher geben sich Mühe, ihr einträgliches Geschäft zu sichern. Und nur Geübte erkennen schon an mangelnder Materialqualität den Unterschied zu griffig festen Baumwolle, aus der echte Scheine gemacht sind. Die Bundesbank ist den Fälschern immer eine Nase lang voraus, arbeitet in jede neue Serie neue Sicherheitsmerkmale ein. Neben dem Fühlen und Kippen der Scheine, um das Material zu ertasten und den Glanzbalken wandern zu sehen, sollte man Scheine auch ins Gegenlicht halten. Genau dazu ermuntert Elke Düing ein Besucherpaar. Dem hat die Leiterin der Bundesbankfiliale Koblenz zuvor je 5,20er und 5,50er in die Hand gedrückt. Die 50er sind die häufigsten Scheine und die häufigsten Falsifikate. Welche der Banknoten echt, welche gefälscht sind, das sollen Doris und Ralf identifizieren. Doris, die wie ihr Mann den Nachnamen für sich behält, runzelt die Stirn.
Man hat all diese Dinge, glaube ich, schon mal gelesen, worauf man achten könnte.
Manche Scheine zeigen im Gegenlicht kein Wasserzeichen. Die sortiert das Paar als falsch aus. Zutreffend. Die mit Wasserzeichen auf jeden Fall echt. Doris bleibt skeptisch.
Bloß ob das die richtigen Wasserzeichen sind. Es ist eins da.
Elke Düing von der Bundesbankfiliale Koblenz gibt Hilfestellung, deutet im Gegenlicht auf die Gestalt der griechischen Mythologie.
Also ich verrate mal so viel, das Wasserzeichen zeigt die Europa mit ihrer Perlenkette.
Banknoten ab 20 Euro haben ein winziges sogenanntes Durchsichtfenster. Darin lässt sich dieses Detail im Gegenlicht erkennen.
Und das eigentlich gestochen scharf, wenn der Schein echt ist.
Elke Düing gratuliert Doris.
Ihnen gebe ich die Hand, Sie haben es richtig gemacht.
Ich habe einen Fehler gemacht.
Ihnen gebe ich die Hand, Sie dürfen noch lernen.
Danke, das ist nett von Ihnen. Nein, es ist wirklich nicht leicht dazu, auf was man alles achten muss.
Er prüfe die 50er nicht, die er aus dem Bankomaten ziehe. Im Gegensatz zum Wechselgeld an der Supermarktkasse müsse man die Scheine aus dem Bankomaten auch nicht prüfen, erwidert Elke Düing von der Bundesbank. Denn
die Banken dürfen nur bestimmte Bankautomaten verwenden, die halt von der Bundesbank mal geprüft worden sind. Es wird nicht jeder Automat geprüft, aber die Serie wird geprüft. Und der Hersteller verpflichtet sich dann ja, alle nach diesem einen Muster herzustellen. Und die Bundesbank geht dann tatsächlich im Rahmen des Monitorings hin, hat Falschgeld, hat präparierte Banknoten mit bestimmten eingebauten Fehlern und dann muss der Geldautomat die Scheine aussortieren. Und wenn er das nicht macht, kriegt er das Prüfsiegel nicht. Ja, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Automat einen falschen Schein ausspuckt bei Null.
Okay. Jetzt habe ich auf alle Fälle wieder ein ganzes Stück dazugelernt heute.
Auf alle Fälle.
Das sieht auch Lucia aus St. Gallen so.
Ja, dass man auf die Feinheiten schauen muss, auf jedes Zeichen und auf jedes Detail.
Falschgeld erkennen im Schnellkurs, Anke Petermann berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sparbuch, Aktien oder Versicherung? Wie spare ich am besten für Kind, Enkelkind, Nichte oder Neffen? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, mehr oder weniger sicher und mehr oder weniger lukrativ. Antran mit dem Verbrauchertipp.
Wer am meisten herausholen will für sein Kind, kommt an Aktien kaum vorbei. Manche Eltern wissen das, aber nicht alle kennen sich mit den Details aus.
Wir haben jetzt kein klassisches Sparbuch. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Wir haben ein ETF-Konto angelegt. Das ist angeknüpft an unser Gemeinschaftskonto. Ich glaube, da haben wir den MSCI World gewählt, der sicherste ETF, glaube ich, gerade. Und da zahlen wir jeden Monat 100 Euro ein.
Ja, die Bank kauft dann da irgendwie immer irgendwelche Wertpapiere oder sowas und verkauft die auch selbstständig wieder. Also man muss sich da um nichts kümmern und kriegt dann halt immer schön Zinsen.
Um dabei das eigene Risiko zu senken, rät auch Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zu börsengehandelten Indexfonds. Kurz ETFs.
Keine Einzelaktien, sondern ganz einfach weltweit breit gestreut investieren mit ETFs, sodass man dann nachher in 3.000, 4.000 Unternehmen investiert ist.
Dabei besteht zwar weiterhin die Gefahr von Wertschwankungen oder eines Börsencrashs, aber
bei einem Sparplan ist man in der Vergangenheit zumindest normalerweise nach 15 Jahren immer im grünen Bereich gewesen.
Dabei lautet die Devise, umso länger und flexibler man beim Sparen ist, desto kleiner wird das individuelle Risiko. Menschen, die trotzdem auf Nummer sicher gehen wollen, rät Nauhauser?
Dann legt man das Geld in sichere Zinspapiere an. Viele Filialbanken zahlen auch keine Zinsen für Tagesgeldkonten. Aber wenn man sich ein bisschen umschaut, Finanztest nachschlagt oder bei Zinsvergleichsportalen im Internet ein bisschen informiert, dann kann man schon für sichere Zinspapiere auch 2-3 Prozentpunkte kriegen pro Jahr.
Onlinebanken bieten dabei meistens die besseren Konditionen. Dafür entfällt die persönliche Beratung. Wer sich nicht entscheiden kann, kann beide Varianten miteinander kombinieren, erklärt Verbraucherschützer Nauhauser.
Das Simpelste ist, den Betrag aufzuteilen. Also wenn man 25 Euro für einen ETF-Sparplan hat und dann nochmal 25 Euro auf ein Tagesgeldkonto anlegt, fährt man zweigleisig und kann das ein bisschen aufteilen.
So können schon kleine Beträge einerseits sicher, andererseits möglichst rentabel zurückgelegt werden. Wovon er dagegen abrät, sind eigens für Kinder zugeschnittene Bankangebote.
Die zugeschnittenen Kinderprodukte haben viel zu hohe Kosten und in der Regel auch viel zu geringe Renditen. Also was da gerne verkauft wird, sind natürlich Fondspolicen, fondgebundene Rentenversicherungen, Indexpolicen, Generationenpolicen und ähnliches. Da zahlt man halt erstmal einige Jahre vor allem hohe Abschlusskosten. Das sind Vertriebsprovisionen, auch gerne mal 1.000, 2.000 Euro. Und das muss man erstmal verdient haben. Und dann liegt das Geld nicht in ETFs, sondern in teure aktiv verwaltete Fonds, die langfristig weniger Rendite bringen.
Zum Schluss muss nur noch entschieden werden, auf wessen Namen das Geld angelegt wird. Wer im Namen des Kindes spart, hat im Zweifel bis zu dessen Volljährigkeit keinen Zugriff mehr auf das Ersparte, kann aber steuerlich profitieren.
Weil das Kind ja sonst keine Einkünfte hat, dann kann man eine Nichtveranschlagungsbescheinigung im Finanzamt beantragen und dann sind, wenn man in den Luxus genießt, sogar mehr als 1.000 Euro Kapitalerträge steuerfrei.
Sonst werden Sparbeträge auf den Sparerpauschbetrag der Eltern angerechnet. Allerdings, wenn das Kind zu Beginn eines Studiums ein größeres Vermögen hat, dann hat dies Nachteile beim BAföG. Auch das sollten Eltern beachten. Und wer weiterhin nicht von Finanzprodukten überzeugt ist, kann stattdessen etwas zu Sportvereinen oder Musikunterricht des Kindes beisteuern. Auch das ist eine lebenslange Investition in den Nachwuchs.
Der Verbrauchertipp war das von Antran. Die Stiftung Warentest hat in einer Untersuchung vielen Zahncremes einen verlässlichen Schutz attestiert. Alle 18 getesteten Zahnpasten schützen zuverlässig vor Karies und viele entfernen auch Verfärbungen gut oder sogar sehr gut, wie die Warentester in Berlin heute mitteilten. Zwei der getesteten Produkte enthielten laut Inhaltsliste den Farbstoff Titandioxid, der zwar erlaubt ist, den die Stiftung Warentest jedoch kritisch sieht. Beim Umweltschutz gäbe es Nachholbedarf. Die Tube auch noch in eine Pappschachtel zu verpacken, erzeugt unnötigen Müll, kritisierte Kosmetikexpertin Lea Lukas. 5 Kunststofftuben enthielten zudem eine Aluminiumschicht, die sich kaum recyceln lasse. Mit den Wahlen in Moldau geht es gleich weiter in den Informationen am Mittag und Thilko Gries. Und das war Umwelt und Verbraucher, heute mit Susanne Kuhlmann. Ihnen einen guten Tag.